Heute habe ich das Vergnügen, etwas zu tun, das ich fast jedes Jahr tue, und zwar über den Zehnten zu predigen. Etwas, das ich mein ganzes Leben versucht habe zu tun, auch wenn ich nahezu gar nichts hatte. Das ist etwas, das mein Leben ungemein gesegnet hat. Es ist etwas, das meine Eltern tief in mir verankert haben. Diese Idee, dass es nicht so sehr um den Betrag geht, den wir geben, sondern um den Prozentsatz in Gottes Augen. Dass Gott möchte, dass es uns wirklich schmerzt, wenn wir etwas geben, damit wir sehen können, dass er auf unser Geben antwortet, dass wir uns selbst trainieren können. Vor einiger Zeit habe ich über die Sorgen besiegen gesprochen. Wir sollen uns selbst trainieren, dass wir erkennen, wir sollen weniger über Mangel nachdenken und uns mehr in Richtung Großzügigkeit und Überfluss bewegen. Heute werde ich darüber sprechen. Ich zögere oft, besonders als Fernsehprediger, über das Spenden zu sprechen, denn es ist die größte Kritik, die Leute an jemandem wie mich richten. Ich hoffe, Sie können einfach darüber hinwegsehen und verstehen, dass Großzügigkeit eine gute Sache ist. Es ist etwas, das wir alle üben sollten. Es ist eine christliche Eigenschaft und es sollte das Normalste auf der Welt sein, uns darauf einzulassen. Es ist unser Auftrag, den Zehnten zu geben. Das heißt, 10% deines Einkommens abzugeben. Lassen Sie uns heute darüber sprechen, sollen wir? Ich fange damit an, dass Hannah und ich in Hongkong waren. In der Zeit hat Chad uns gut vertreten, danke. Es ist wunderbar, mit dir zusammenzuarbeiten. Während wir dort waren, waren wir auf einer Feier, die sich Thanksgiving nannte. Jemand in Hongkong dachte, das wäre eine gute Idee. Sie hatten sich Thanksgiving überlegt, weil wir Amerikaner sind und Thanksgiving vor der Tür stand. Also gab es Truthahn und Cranberry-Soße. Doch die meisten Chinesen haben keine Ahnung von Thanksgiving und wir waren dort, um unseren Spendern in Hongkong zu danken. Also wurde die Veranstaltung Thanksgiving genannt. Ich sprach mit einem Chinesen über das amerikanische Thanksgiving-Fest, da es um diese Zeit herum stattfand, und ich erklärte, dass wir in Amerika auf folgende Weise dankbar sind. Wir feiern ein großes Fest und fressen uns fast zu Tode, sodass wir unseren Gürtel lockern müssen. Es gibt diese Dinge, die Appetitanreger genannt werden, und wir essen sie als erstes, um noch hungriger zu werden, um den Körper so richtig in Gang zu bringen. Dann dachte ich eine Weile darüber nach, wie stark unser Thanksgiving durch diese Art des Thanksgiving-Essens aufs Essen reduziert wird. Natürlich war das Original-Thanksgiving damals ein Essen der Großzügigkeit. Und natürlich gibt es beim Thanksgiving-Essen nur eine Person, die großzügig ist, und das ist die Köchin, richtig? Die Mutter als Köchin ist diejenige, die wirklich Großzügigkeit und Dankbarkeit ins Spiel bringt. Sie gibt eine Menge Geld aus, opfert all ihre Zeit, sie füllt den Truthahn, alles muss gut laufen und alle anderen nehmen es undankbarerweise nicht wahr, während sie Football schauen. Ich möchte etwas verdeutlichen, das wir alle wissen. Es ist eine biblische Wahrheit, und zwar, dass Großzügigkeit ein Ableger von Dankbarkeit ist, nicht Gier. Wenn Sie eine dankbare Person sind, wenn Sie dankbar sind für das, was Gott für Sie getan hat, wenn Sie daran glauben, dass es von Gott kommt, dann sind Sie eine dankbare Person. Es ist wie Mathematik. Sie können nicht dankbar und gleichzeitig kleinlich, geizig, gierig, wütend und neidisch sein. Das sind im Grunde alles Wörter, die die gleiche Sache beschreiben. Ein Herz, das Angst hat, nicht genug zu haben, dass Gott nicht das tut, was er versprochen hat. Er wird nicht für mich sorgen, er wird mir nicht mein tägliches Brot geben, wird meine Bedürfnisse nicht stillen. Heute möchte ich Ihnen sagen, dass das etwas ist, mit dem wir alle zu kämpfen haben, egal ob Sie reich oder arm sind oder irgendwas dazwischen. Damit haben wir alle zu kämpfen. Wir denken alle über Geld nach, alle reden darüber. Auch in der Bibel steht viel über Geld und das betrifft uns alle, nicht wahr? Geld bezahlt unsere Rechnungen, Geld ernährt uns, doch Geld kann auch viel Schaden anrichten, oder? Sie haben es bestimmt schon erlebt, wenn Sie beim Essen sind und die Rechnung kommt, dass Sie sich mit Ihrem Freund streiten, wer bezahlt. Nein, ich bezahle. Nein, ich bezahle. Es ist, als würden Sie darauf bestehen, aber irgendwie nur zum Schein. Geld kann Familien zerstören. Heben Sie nicht die Hand, aber wie viele von Ihnen hatten einen guten Freund, Geschäftspartner oder sogar ein Familienmitglied, mit dem Sie eine Auseinandersetzung wegen Geld hatten? Ich habe es erlebt. Menschen bleiben bei einer Arbeit, die sie hassen. Sie verfolgen ihre Träume nicht, weil sie dem Geld vertrauen. Geld kann viel Schaden anrichten, doch Geld kann auch viel Gutes bewirken, oder? Wenn wir kalkulierte und kluge Risiken eingehen, kann sich das Geld vermehren. Wenn wir andere segnen, merken wir, dass wir Einfluss auf die Welt haben und ein Erbe hinterlassen. Geld baut Krankenhäuser, Geld baut Kirchen, Geld baut Schulen, Geld unterstützt die Kunst. Gott weiß, dass Künstler sich nicht selbst tragen können. Ist es nicht so, liebe Künstler? Manche schaffen es nicht. Ich habe im Chor gefragt, ob ich diesen Witz erzählen kann und ich darf. Was ist der Unterschied zwischen einem Musiker und einer Pizza? Eine Pizza kann eine vierköpfige Familie ernähren. Noch einen? Darf ich noch einen erzählen? Wie bekommen Sie einen Musiker von Ihrer Veranda? Ihr wart hier im ersten Gottesdienst. Sie bezahlen die Pizza. Oh, es ist Russ. Sie bezahlen ihn für die Pizza. Ich kenne noch mehr Pizza-Musiker-Witze, aber jetzt mache ich weiter. Geld unterstützt die Kunst und unterstützt Künstler. Es hilft unserer Welt schöner, liebevoller, erträglicher und unterhaltsamer zu sein. Wenn Sie also geben, werden Sie zu einem Teil von etwas, das größer ist als Sie selbst. Darum spricht Gott über Geld. Geld zerstört Leben, Geld heilt Leben, Geld verletzt, Geld segnet. Lassen Sie uns über ein paar Statistiken über Geld in der Bibel reden. Es gibt über 2200 Stellen in der Bibel, in denen über Geld und Besitz gesprochen wird. Das sind dreimal so viele Stellen über Geld wie über Liebe. Siebenmal so viele Stellen über Geld wie über Gebete. Achtmal so viele Stellen über Geld wie über Glauben. Geld umfasst 15% der Bibel. Nicht wortwörtlich, sonst wäre es sehr teuer. Ein Fünftel von Jesu Predigten gehen um Geld und Besitz. 17 von 38 Gleichnissen handeln von Geld und Besitz. Jesus hat mehr über Geld gesprochen als über jedes andere Thema außer dem Reich Gottes. Es gibt diese Disziplin, die wir in der Kirche versuchen umzusetzen, den Zehnten zu geben. Wie schon gesagt, haben meine Eltern mich das gelehrt und ich lehre es meinen Kindern. Denn es ist ein Segen, egal wie viel oder wenig sie tun. Sie denken dadurch daran, dass alles von Gott kommt, wenn wir ihnen mindestens 10% zurückgeben. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, die besagt, dass es keine Sünde ist, Gott herauszufordern. Wussten Sie das? Den Herrn herauszufordern ist eine Sünde. Es ist ziemlich klar beschrieben im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 16. Es ist zu einem zentralen Wert im orthodoxen Judentum geworden. Dort steht, fordert den Herrn, euren Gott, nicht heraus, wie ihr es in Massa getan habt. Der Kontext für diese Geschichte ist Moses und das Volk Israel. Gott befreite sie aus der Sklaverei aus Ägypten. Sie hatten Durst und in Massa gab es einen Felsen, der voller Wasser war. Und die Menschen beschwerten sich. Sie sagten, kümmert sich Gott wirklich um uns? Liebt Gott uns wirklich? Wird Gott uns wirklich beschützen? Wird Gott uns wirklich leiten? Mose, klopfe auf den Felsen und gib uns Wasser. Das sah Gott als böse an. Also wurde es zum Befehl, fordert den Herrn, euren Gott, nicht heraus, wie ihr es in Massa getan habt. Fragen Sie nicht, ob er wirklich für Sie ist, wenn Sie in der Wüste sind. Ist Gott wirklich bei mir? Der einzige Weg, wie wir es herausfinden können, ist, auf den Felsen zu klopfen und zu schauen, ob Wasser herauskommt. Ist es nicht so? Wir wollen, dass Gott genau das tut, was wir wollen, so wie wir es wollen. Und Gott sagt, tu das nicht. Überall in der Bibel gibt es Beispiele davon, wie wir es nicht machen sollen. Gott herausfordern ist das, was die Schlange im Garten Eden macht, als sie Adam und Eva fragt. Hat Gott wirklich gesagt? Als Jesus auf der höchsten Stelle des Tempels steht, vom Teufel in Versuchung geführt, erinnert sich daran? Spring von hier herunter und die Engel werden dich auffangen und alle Menschen, die bisher nicht wissen, dass du Gottes Sohn bist, werden es erkennen. Sie werden merken, dass du Gottes Sohn bist und dann werden sie glauben. Was hat Jesus geantwortet? Es steht in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Gott herauszufordern ist schlecht, außer in einem Fall. Und nur in diesem einen Fall gibt es eine Stelle, an der Gott uns wortwörtlich dazu auffordert, ihn herauszufordern, und das ist den Zehnten zu geben. 10% deines Einkommens zu geben. Es steht im Buch Maleachi und wir werden es gleich lesen. Maleachi ist ein bewundernswertes Buch. Es ist das letzte Buch im Alten Testament. Es befindet sich dort, weil die Christen wollten, dass die Juden erkennen, dass es hier einen messianischen Text über die Wiederkunft Christi gibt. Es ist das Feuer im Schmelzofen. Das ganze Buch beginnt damit, dass Gott seinen Leuten sagt, dass er sie liebt. Das ist das Erste, was er in diesem Buch sagt. Ich liebe euch. Wissen Sie, was das jüdische Volk erwiderte? Sie sagen, nein, tust du nicht. Nein, das tust du nicht. Haben Sie sich jemals so gefühlt? Ich schon. Es ist interessant, weil der Chor heute sogar gesungen hat, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Diese beständige Botschaft, die Gott seinem Volk sagt, ich liebe euch, ich liebe euch. Die Juden antworten Gott, wie hast du uns denn geliebt? Gott erzählt die Geschichte, ich habe euren Vater Abraham auserwählt und euch aus Ägypten herausgeführt. Ich habe euch in das gelobte Land gebracht und selbst als ihr in Verbannung wart, habe ich euch nach Hause gebracht. Diese Geschichte beginnt 100 Jahre danach. 100 Jahre, nachdem die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Sie kennen diese unglaubliche Erfahrung. Sie kommen zum Tempel zurück, sie feiern die Tora und freuen sich über diese unglaublichen Erlebnisse. 100 Jahre später, ungefähr 3 Generationen später, haben sie es komplett vergessen. Der Tempel ist jetzt in einem schlechten Zustand. Risse in den Wänden, Unkraut wuchert, die Farbe blättert ab. Ich weiß gar nicht, ob sie Farbe hatten. Die erste Person, die Gott kritisiert, ist der Priester. Schau, was du getan hast. Du lässt die Menschen glauben, dass es in Ordnung ist, den Tempel und Gottes Haus zu ignorieren. Sie brachten auch die schlimmsten, unreinen, kranken Tiere in den Tempel. Nach dem Motto, Betsy pfeift aus dem letzten Loch, bringt sie rein und opfert sie, bevor sie stirbt. Gott fragt, warum tut ihr das? Warum habt ihr mich vergessen? Warum bringt ihr mir die Reste? Warum bringt ihr mir eure kranken Tiere? Warum bringt ihr mir die Sachen, die euch egal sind? Schließlich sagt er, und es ist dieser Austausch zwischen Gott und Israel, der hin und her geht, schließlich sagt Gott im Buch Maleachi Kapitel 3, Vers 8, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Lasst uns die nächste Zeile gemeinsam sagen. Prüft mich darin. Wow! Es ist die einzige Stelle, an der Sie das tun können. Stellen Sie Gott auf die Probe. Was wird passieren gemäß Gottes Wort? Und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Gott sagt uns wörtlich, stellt mich auf die Probe. Versucht es einfach und seht, was passiert. Seht, was passiert. Ich kann bestätigen, dass das wahr ist. Kürzlich hatte ich das Vergnügen, Zeit mit einem Herrn namens David Green zu verbringen, dem Gründer des Hobby Lobby Empire, ein Nachfolger Jesu und großartiger Mann, ein sehr herzlicher Mensch. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Er erzählte mir diese unglaubliche Geschichte. In den 70er Jahren hat er in einem kleinen Handwerksladen in Oklahoma City gearbeitet. Eines Tages bekam er ein 600-Dollar-Darlehen und eröffnete seinen eigenen Handwerksladen in seiner Garage. Heute besitzt er viele Geschäfte und sein Eigenkapital beläuft sich auf nahezu 8 Milliarden Dollar. Er ist unter den Forbes 500. Ich habe ihn gefragt, ich sagte, David, was ist der Schlüssel zum Erfolg? Er antwortete ohne Zweifel Großzügigkeit. Großzügigkeit bewahrte mein Herz, machte es möglich, angemessene Risiken einzugehen und ohne Angst zu leben. Doch vor allem glaube ich, dass Gott Großzügigkeit segnet. Dann sagte er Folgendes, und ich werde es nie mehr vergessen. Er sagte, ich habe diesen Vers in Maleachi gelesen, der besagt, stelle mich auf die Probe mit deinem Zehnten und deinen Opfergaben, und ich habe es geglaubt. Er sagte, es ist ja schließlich die Bibel. Entweder glaubst du es, oder du schmeißt sie weg. Glauben oder wegschmeißen. Entweder ist es wahr oder nicht. Er sagte, er habe sich fürs Glauben entschieden und gespendet. Er hat tatsächlich sein gesamtes Geld gespendet und es dann zurückbekommen. Er ist ein interessanter und unglaublicher Typ. Die Sache ist die, dass Gott uns nicht um die 10% bittet, weil er es braucht, sondern weil wir es brauchen. Es ist ein Training. Es tut immer weh. Deshalb ist es immer ein Anteil und nicht das Gesamte. Es gibt keinen Betrag, den Sie geben können, um den 10% zu entgehen. 10% ist für fast jeden schmerzhaft, weil jeder nur innerhalb seiner Möglichkeiten lebt. Liege ich richtig? Daher fordert er uns auf, 10% zu geben. Und kann ich Ihnen etwas sagen? Es ist eine Hilfestellung. Sie werden in Ihrem Leben so viel mehr geben und Sie werden es lieben. Sie werden so viele Menschen segnen. Sie werden ein finanzielles Erbe haben, doch Sie werden nicht dorthin gelangen, wenn Sie geizig sind, alles horten oder nur an Knappheit denken. Sie werden dorthin gelangen, wenn Sie Ihr Herz und Ihren Verstand lockern und Ihre Fäuste öffnen. Wenn Sie Ihre Fäuste öffnen, um zu geben, öffnen Sie auch Ihre Hände, um zu empfangen. Etwas Übernatürliches geschieht in Ihrem Herzen und in Ihrem Dasein, wenn Sie eine großzügige Person werden. Großzügige Menschen sind auch besser darin, Risiken einzugehen. Das ist der Kern des finanziellen Erfolgs im Leben. Sie wollen eine erfolgreiche Firma haben, Sie wollen einen besseren Arbeitsplatz. Sie möchten um eine Gehaltserhöhung bitten. All diese Dinge erfordern ein Risiko. Aber wenn Sie die ganze Zeit geizig sind, werden Sie nichts erreichen. Gott möchte Sie von diesem verkalkten Herzen befreien, das von Geld abhängig ist, und es zum Lernen anregen, damit Sie glauben können, dass alles, was Sie haben, von ihm kommt. Jeder erfolgreiche Unternehmer hier wird Ihnen sagen, dass es in Ihrem Leben einige Schlüsselmomente gab, in denen einfach alles nach Glück aussah. Unglaubliche Möglichkeiten schienen Ihnen in den Schoß zu fallen. Sie möchten einige dieser Möglichkeiten in Ihrem Leben hervorrufen? Werden Sie eine großzügige Person. Vielleicht haben Sie eine schwere Zeit in Ihrer Arbeit oder Ihrem Leben hinter sich und es gab nicht viele solcher Möglichkeiten. Geben Sie, spenden Sie, geben Sie 10%, geben Sie mehr als 10%. Je mehr Sie brauchen, desto mehr sollten Sie geben, so verrückt das auch klingt. So funktioniert das Reich Gottes. Wenn Sie nicht den Zehnten geben, stehlen Sie. Stellen Sie sich vor, Sie bringen Ihr Auto in die Werkstatt und es war noch etwas Ersatzgeld im Becherhalter. Sagen wir, Sie haben eine Kamera im Auto und sehen, wie der Mechaniker das Geld nimmt und es einsteckt. Es würde Sie nicht so sehr beeinflussen, oder? Wen kümmert es? Es war in dem Becher, weil es sowieso nicht von großer Bedeutung war. Doch würden Sie Ihr Auto jemals wieder in diese Werkstatt bringen? Das frage ich Sie. Vielleicht verdienen Sie nicht viel Geld und haben nicht viel Geld, aber Sie geben auch nichts. Sie wissen nun, wie Gott das sieht. Er braucht das Geld nicht, aber es bedeutet, dass Sie dem Geld mehr vertrauen als ihm. Wenn Sie das lesen und nicht den Zehnten geben, fühlt es sich an, und ich sage das jetzt auch zu mir, zu Bobby, als würden Sie nicht wirklich an die Bibel glauben. Als würden Sie nicht wirklich glauben, was darin steht. Glauben Sie es. Ich bin dankbar, dass meine Eltern mir beigebracht haben, den Zehnten zu geben. Ich bin dankbar. Sogar als ich im Studium kaum Geld hatte, sogar als ich in den Supermarkt gegangen bin, nur mit einem Handtuch bekleidet, nichts darunter, und nach Shampoo gefragt habe, um eine 20-Dollar-Wette mit Gabe Swagger zu gewinnen. Ja genau, Jimmy Swaggerts Enkel. Und ich gewonnen habe, weil ich Hunger hatte und Essen gebraucht habe. Sogar da habe ich von diesen 20 Dollar den Zehnten gegeben. Ich habe 2 Dollar an die Kirche gespendet. Ich bin froh, dass meine Familie mir das beigebracht hat. Gottes Reich ist wie eine chinesische Fingerfalle. Können Sie sich an dieses Bild erinnern? Sie bekommen sie in Einkaufsläden oder bei Chuck E. Cheese. Chinesische Fingerfallen sind normalerweise die ersten kinetischen Rätsel, mit denen Kinder spielen. Grundsätzlich gibt man sie der kleinen Schwester und bittet sie, ihre Finger hineinzustecken. Sie tut das und dann weist man sie an, ihre Finger herauszuziehen. Sie versucht es. Je fester man zieht, desto enger wird es, oder? Denn jeder weiß, dass es nur einen Weg gibt, um aus der Fingerfalle hinauszukommen, und zwar hineinzudrücken, oder? Das ist alles. Es ist wie ein Sicherheitsgurt. Wenn Sie an ihm ziehen, lässt er sich nicht herausziehen, aber wenn man einfach loslässt, Sie wissen schon, das ist eine chinesische Fingerfalle. Sie müssen nachgeben. Es ist ein Teil des Trainings hin zur Großzügigkeit, wenn wir geben. Wenn wir neue Möglichkeiten brauchen, wenn wir irgendetwas brauchen, dann sollten wir geben und nicht geizig sein. Das wird uns trainieren und wir nehmen eine Denkweise des Überflusses an. Das ist der Grund, warum Sie nichts haben, wenn Sie arm sind, wenn Sie obdachlos sind, wenn Sie pleite sind, wenn Sie Schulden haben. Wenn Ihnen heute jemand 10 Dollar gibt, geben Sie 1 Dollar weiter an die Kirche oder an jemanden in Not. Tun Sie es einfach. Sie denken vielleicht, dass das nicht viel ist, aber ich kann Ihnen versichern, dass es Gottes Herz berühren wird. Das ist es, was uns die 2 kleinen Münzen der Witwe lehren. Beobachten Sie es einfach. Gott wird die Tore öffnen und Möglichkeiten, Wissen, Weisheit ausschütten, und in vielen Fällen sogar Geld, um ihnen weiterzuhelfen auf dem Weg. Geben öffnet uns den Himmel. Es eröffnet uns den Segen und deshalb sollten wir Menschen sein, die den Zehnten geben, die spenden. Es ist eine Hilfestellung, liebe Freunde. Es ist eine Hilfestellung dafür, dorthin zu gelangen, wo wir sein sollen. Wenn wir geben, dann füllen wir die Pumpe, wie John Maynard Keynes so schön sagte. Erinnern Sie sich an die Bauernhöfe, die diese Pumpen haben? Hat jemand von Ihnen einen Bauernhof? Ich bin kein Bauer, ich bin in Südkalifornien aufgewachsen, doch wir hatten eine dieser Pumpen in Rancho Capistrano und die einzige Möglichkeit, an Wasser zu kommen, war, Wasser hineinzufüllen, bevor es wieder herauskam. Genau das passiert beim Geben. Es füllt die Pumpe in Ihrem Leben. Mein Vater war Pastor und er machte jedes Jahr Folgendes, üblicherweise mit Orangen. Denn in Kalifornien gibt es die besten Orangen der Welt. Sorry, Florida. War nur ein Spaß. Florida ist toll. Also, Sie haben 10 Orangen. Ich werde das nie vergessen. Ich weiß, es ist ziemlich langweilig, aber Sie werden es auch nie vergessen. Alles klar, Sie haben 10 Orangen. Was tun Sie nun damit? Mein Vater hat uns das jeden November erklärt. Sie nehmen eine von Ihren 10 Orangen und wem geben Sie sie? Genau hier, an Chad Blake. Super. Das war schnell. Ich habe es sogar so hinübergeschmissen. Eine Orange geht an die Kirche. 2 Orangen, ich suche jemanden, der sie fangen kann. 2 Orangen, hier nochmal, Chad. 2 Orangen für deine Ersparnisse und für deinen Einsatz. Und ihre 7 Orangen, die essen sie. Sie tun mit ihnen, was sie wollen, richtig? Lassen Sie mich Ihnen das Prinzip erklären. Ich habe es mein ganzes Leben getan. Ich habe es andere Leute tun sehen. Eines der einfachsten Dinge, die zu einem allgemein erfolgreichen Leben führen können, ist genau das hier. Es ist erstaunlich, wie dieses kleine Prinzip in Ihrem Leben etwas bewirken wird. Leben Sie danach. Geben Sie es an Ihre Kinder weiter. Geben Sie es an Ihre Enkel weiter. Geben Sie es an die Menschen weiter, die Sie begleiten. Denn dann werden Sie einen großen Unterschied darin machen, wie diese Menschen Geld wahrnehmen und wie sie Gott wahrnehmen und wie sie ihren Nachbarn wahrnehmen. Den Zehnten zu geben, lehrt uns, Großzügigkeit zu lieben. Es zwingt uns, den Schmerz des Loslassens zu spüren, damit wir die Freude spüren, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Den Schmerz, etwas hinter uns zu lassen, das einen Unterschied machen wird, der größer ist als wir selbst. Die Art, wie Sie spenden, ist genauso. Nun, das ist ein Bobby Schuller-Thema. Ich glaube, dass Sie Ihre Kirche zu Ihrem Standard-Spendenprojekt machen sollten. Das heißt, wenn Sie sich nicht sicher sind, an wen Sie etwas geben können, geben Sie Ihrer Kirche die ganzen 10%. Doch wenn Gott Ihnen etwas auf das Herz legt, von dem Sie wissen, dass es notwendig ist, dann geben Sie dorthin. Wenn Sie zum Beispiel einen Nachbarn haben, der gerade seinen Job verloren hat. Er hat zwar schon eine neue Arbeitsstelle, aber es kommt zu einem finanziellen Engpass, in dem er 2 Wochen warten muss, um die Miete zahlen zu können. Kennen Sie jemanden, der in dieser Lage war? Mir ist das schon passiert. Was tut man mit seiner Miete? Man zahlt sie. Man nimmt es vom Zehnten und gibt es nicht an die Kirche. Oder wenn Sie einen anderen Freund haben, der viele Kinder hat und Sie schauen sich das Ehepaar an und Sie stellen fest, dass es dringend einen Abend für sich braucht, dass Sie dringend mal wieder ausgehen müssen, dann bieten Sie an, auf die Kinder aufzupassen und kaufen Sie Kinotickets und ein Abendessen. Das ist wichtig. Sie geben etwas für Ihren Nachbarn, um die Ehe zu unterstützen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass diese Kirche gut darin ist, Menschen zu helfen, doch niemand ist so gut darin, Ihrem Nachbarn zu helfen wie Sie. Also geben Sie an Ihren Nachbarn. Ich weiß, was einige von Ihnen denken. Bobby, das steht nicht in der Bibel. Falsch, mein Freund. Im 5. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 22 und 23. Hören Sie einfach zu, ich lese es vor. Legt jedes Jahr den 10. Teil vom Ertrag eurer Getreidefelder beiseite. Dasselbe gilt für den 10. Teil eurer Weintrauben- und Olivenernte. Auch eure erstgeborenen männlichen Kälber, Lämmer und Ziegenböckchen sollt ihr von der Herde absondern. Bringt alles zusammen an den Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, um dort zu wohnen. Dort sollt ihr die Opfermahlzeit halten. Auf diese Weise sollt ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Geben Sie also 10% weiter als Zeichen der Anbetung. Wenn ihr aber weit von dem Heiligtum entfernt wohnt und der Herr euch sehr reich beschenkt hat, könnt ihr den 10. Teil der Ernte vielleicht nicht dorthin bringen. Dann verkauft ihn, steckt das Geld ein und kommt damit an den Ort, den der Herr, euer Gott, für sich auswählen wird. Hier kauft euch alles, was ihr gern hättet. Das ist eine tolle Stelle in der Bibel, oder? Rinder, Schafe, Wein oder ein anderes berauschendes Getränk. und was ihr euch sonst noch wünscht. Feiert mit euren Familien in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest, esst und trinkt. Vergesst dabei nicht die Leviten, die in euren Städten wohnen, denn sie besitzen keine eigenen Ländereien. In jedem dritten Jahr sollt ihr den zehnten Teil eurer Ernte in euren Städten und Dörfern sammeln und lagern. Er ist für die Leviten bestimmt, die kein eigenes Land haben, und für die Ausländer, die Waisen und die Witwen. Sie können sich davon nehmen, was sie brauchen. Wenn ihr sie gut versorgt, wird der Herr, euer Gott, euch segnen und all eure Arbeit gelingen lassen. Hören Sie das? Der Sinn des Zehnten ist, andere Menschen zu segnen und die Gegenwart von Gottes Reich auf Erden zu verkünden. Daher möchte ich Sie ermutigen, legen Sie 10% Ihres Einkommens auf die Seite und geben Sie es in Gottes Auftrag dorthin weiter, wo er es von Ihnen möchte, und beobachten Sie, wie er Sie segnet. Nebenbei bewegen Sie etwas, wenn Sie die Kirche unterstützen. Letztes Jahr hat diese Kirche tausende Menschen überall auf der Welt versorgt. Diese Kirche hat tausende Menschen zu Jesus geführt. Wir haben auch ein ziemlich gutes Musikteam, denke ich. Und wir lieben es auch, Menschen zu ermutigen. Geben ist etwas, das Sie segnet, und Gottes Herz auch. Sehen Sie zu, wie es Ihr Leben voll und ganz verändert. Herr, wir lieben dich und danken dir, dass alles, was wir haben, dir gehört. Herr, ich möchte dir für die großzügigen Menschen danken, die dieser Kirche etwas gegeben haben. Menschen, die mir etwas gegeben haben, als ich ein Kind war und nicht viel hatte oder es mir schlecht ging. Oder auch wenn Menschen in unserer Gemeinschaft wie Witwen, Waisen und Obdachlose litten. Herr, lehre uns die Freude der Großzügigkeit. Dass es nicht töricht ist, großzügig zu sein, sondern tatsächlich klug, ja weise. Herr, gib uns Weisheit in unserem Geben. Lehre uns, wie wir auf intelligente Weise geben können. Herr, hilf uns, dass wir immer den Zehnten geben und wir es unsere Kinder und Enkel lehren. Herr, wir lieben dich. Im Namen Jesu beten wir. Amen.